Das neue Mittelalter. Ein Kostümspiel. Als sich die Koryphäen des Neoliberalismus im Jahr 1990 trafen, um Hongkong zur freiesten Wirtschaft der Welt zu küren, wählten sie für die Zeremonie einen verblüffenden Ort. Die Gemeinde Sea Ranch hat etwa 10.000 Einwohner, die entlang eines 16 Kilometer langen Küstenstreifens in Nordkalifornien leben. Die Häuser haben steile Dächer, und ihre Holzfassaden haben sich in der salzigen Meerluft graubraun verfärbt. Sie kauern hinter von Flechten überwucherten Klippen und schmiegen sich in die Dünung von Mooren. Die ganze Landschaft leuchtet honiggolden, wenn die Sonne im Pazifik versinkt. Die Häuser wurden in ungezählten Bildbänden, Hochglanzfotoreportagen in Dwell und Architectural Digest sowie in Instagram-Feeds und Pinterest-Foren abgebildet. Die Ästhetik lädt zum Fetischismus ein. Die New York Times hat Sea Ranch als modernistisches Utopia bezeichnet. Aber auf einer profaneren Ebene ist es eine Gated Community, ein Utopia des Privatbesitzes und mit eigenen Regeln. Als sich die Neoliberalen im Jahr 1990 dort versammelten, war die Bevölkerung zu 97% weiß. Das Leben in der Gemeinschaft wurde von einem 56 Seiten starken Dokument namens The Sea Ranch Restrictions geregelt. Die Beschränkungen schrieben die maximale Höhe der Bäume und gedämpfte Farbtöne für Vorhänge vor und erhielten das Verbot, Wäsche an für die Nachbarn sichtbaren Leinen aufzuhängen. Der Planer der ursprünglichen Siedlung bezeichnete sie als Kibbutz ohne Sozialismus. Die Einwohner hatten die freie Wahl, aber nur sofern sie sich an ein übergeordnetes Edikt hielten, befolge die feststehenden Regeln. Die kalifornische Küste blickte auf eine lange Geschichte von Abschottung und Ausgrenzung zurück. In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts waren dort Russen gelandet, die auf der Jagd nach dem weichen Gold waren, nach Otterfellen. Sie nahmen ein Stück Land für sich in Besitz und bauten aus Baumstämmen eine Palisade rund um ihre Siedlung, die sie Fort Ross nannten, von Russ, dem Stamm des Worts Russland. Eine Dame aus der Moskauer Gesellschaft richtete einen Salon ein, veranstaltete Bälle und baute einen gläsernen Wintergarten. Aber als die regionale Otterpopulation ausgerottet war, verschwanden auch die Russen wieder, nachdem sie ihre Häuser billig an deutsche Bauern verkauft hatten. Dann eignete sich Mexiko das Gebiet an. Im Jahr 1846 beanspruchte die abtrünnige Beer Flag Republic die Souveränität über die Region, die einen Monat später an die Vereinigten Staaten fiel. Nur der Bär wurde in die neue Flagge des Staates übernommen. Es wurde eine Mühle gebaut, um Baumstämme in Bauholz zu verwandeln, doch um die Jahrhundertwende brannte sie nieder. Jahrzehnte später fand der Küstenstreifen einen neuen Nutzen als Baugrund und Ort, an dem man sich Sinnesgenüssen hingeben konnte. Das in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gegründete Sea Ranch war ein Vorreiter der Bewegung zur Wiederbelebung der befestigten Siedlung. Nach einem Jahrhundert kehrte das Fort an die Küste zurück. Am Ende des 20. Jahrhunderts waren geschlossene Wohnanlagen ein gewohnter Anblick, Metaphern des neuen Zeitgeists. Sie wirkten wie eine Manifestation des Paradoxons des Jahrzehnts nach dem Ende des Kalten Krieges, in dem zwei Kräfte miteinander wetteiferten. Da war zum einen das Gefühl der zunehmenden Vernetzung, von nahtloser Mobilität und Kommunikation, doch zum anderen wuchs ein Gefühl der Isolation, der sozialen Trennung und des Eingesperrtseins hinter neuen Mauern. Während das System der Apartheid in Südafrika formal beseitigt wurde, war immer häufiger von einer globalen Apartheid die Rede. Die eingezäunten Wohnanlagen waren geschlossen, dabei jedoch untereinander und mit der Welt durch Straßen, Glasfaserkabel und digitale elektromagnetische Signale verbunden. Auf der Suche nach einer passenden Beschreibung der hier entstehenden Ordnung gingen viele Beobachter weit in die Vergangenheit zurück und diagnostizierten den Beginn eines neuen Mittelalters. »Wir entwerfen eine Art von mittelalterlicher Landschaft«, klagte ein Architekturkritiker, »in der verteidigungsfähige, von Mauern umgebene und mit Toren versehene Ortschaften über den ländlichen Raum verstreut sind.« Die radikalen Anhänger des freien Marktes empfanden das nicht als bedrückend, sondern im Gegenteil als inspirierend. In ihren Augen war die geschlossene Wohnanlage mehr als eine Metapher. So wie die Londoner Docklands oder das Bantustan Ciskei war sie ein Labor, ein Ort, an dem eine gesellschaftliche Ordnung in Miniatur errichtet und die Durchlöcherung der Staaten vorangetrieben werden konnte. Die Marktradikalen begrüßten die Zentrifugalkraft der eingezäunten Siedlung und die Vervielfachung unterschiedlicher rechtlicher Regelungen. Beim Entwurf neuer Karten für die Dezentralisierung schmiedeten sie Pläne für die Rückkehr zu einer mittelalterlichen Ausprägung von Recht und Ordnung. Kaum jemand trieb die fetischistische Verehrung des Mittelalters so weit wie Milton Friedmans Sohn David Director Friedman, dessen intellektuelle Laufbahn die Radikalisierung des libertären Denkens gegen Ende des 20. Jahrhunderts veranschaulicht. Geboren 1945 in New York, wuchs David in der akademischen Enklave Hyde Park auf, wo sein Vater an der University of Chicago unterrichtete. Hyde Park war keine gated Community, aber dieses nur ungefähr 5 Quadratkilometer große Viertel war von den ärmeren und mehrheitlich schwarzen Stadtteilen in der Southside umgeben und lag Mitte des 20. Jahrhunderts an der vordersten Front im Kampf um Hautfarbe und Eigentum. In den 40er Jahren wurden Versuche unternommen, die Segregation in der Enklave zu überwinden, doch diese Bemühungen scheiterten am erbitterten Widerstand der Einwohner. In einem Pamphlet beschrieben die Hauseigentümer die ethnischen Auflagen in dem Stadtteil als moralisch gerechtfertigt und nicht von Vorurteilen motiviert. Sie bezeichneten die restriktiven Regelungen als private Verträge, die Investoren Sicherheit böten und Hyde Park gegen den schädlichen Einfluss nicht wünschenswerter Nachbarn absicherten. In Kapitalismus und Freiheit erklärte Milton Friedman seine Ablehnung von Gesetzen, mit denen Diskriminierung verhindert werden sollte. Er sprach sich für eine vollkommen private Bildung aus, die von den Bürgern mit vom Staat verteilten Gutscheinen bezahlt werden sollte. Wenn Bürger ihr Steuergeld für eine segregierte Schule ausgeben wollten, dann solle es ebenso sein. Als Student in Harvard nahm sein Sohn David Anfang der 60er Jahre an einem konservativen Wiedererwachen teil, das durch die Präsidentschaftskandidatur Barry Goldwaters beschleunigt wurde, zu dessen Beratern Milton Friedman gehörte. David kehrte nach Hyde Park zurück, um an der University of Chicago theoretische Physik zu studieren und schrieb eine regelmäßige Kolumne für die konservative Jugendzeitschrift New Guard. Sein Ton war kampfeslustig. »Die studentischen Rebellen sind unsere Feinde«, begann eine Kolumne. »Wenn sie Gewalt anwenden, sollten die Rebellen am nächsten Laternenpfahl aufgeknüpft werden.« Das New York Times Magazine zählte ihn zu den brillantesten und wortgewandtesten Sprechern der libertären Bewegung. »Frage nicht, was der Staat für dich tun kann, frage, was der Staat dir antut«, erklärte er. Der Wuschelkopf mit Hornbrille übte sich in scherzhafter Provokation, die er genoss wie ein studentischer Debattenchampion. Bei öffentlichen Auftritten trug er manchmal ein goldenes Medaillon, auf dem die Fackel der Freiheit von der Tritt-nicht-auf-mich-Schlange aus der Gadsden-Flagge umschlungen wurde, versehen mit dem Akronym Tanz Tafel, das für einen berühmten Ausspruch seines Vaters stand, »There ain't no such thing as a free lunch«. Politisch befürwortete David Friedman die Staatenlosigkeit sehr viel entschiedener als sein Vater. Milton war skeptisch gegenüber der öffentlichen Bildung, glaubte jedoch, der Staat sei für eine Reihe anderer Funktionen erforderlich, darunter die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung, Schutz des Eigentums, Ausgabe der Währung und Kontrolle der Geldmenge. Und manchmal müsse der Staat sogar Monopole bekämpfen und Umweltsünder bestrafen. Milton betonte immer wieder, er sei kein Anarchist. Sein Sohn hingegen war einer. 2 Jahre vor dem Abschluss seines Doktoratsstudiums veröffentlichte David ein Manifest mit dem Titel »The Machinery of Freedom – Guide to a Radical Capitalism«. Darin ging er von einer extremen Position aus und schloss sich Murray Rothbards Ruf nach dem Anarchokapitalismus an, den er als ein System definierte, in dem sämtliche staatliche Dienste vom Straßenbau über die Justiz bis zur Polizei, privatisiert würden. Das öffentliche Recht würde ebenso aufhören zu existieren wie jegliche Form von Demokratie. Der Anarchokapitalismus hatte von Anfang an den Charakter eines Gedankenexperiments. Die Debatten darüber kreisten oft um die Schwierigkeit, eine vollkommen privatisierte Welt im Kontext der bestehenden staatlichen Strukturen zu verwirklichen. Ein häufig vorgebrachter Einwand betraf das Problem der Landesverteidigung. Konnte sich eine private Gemeinschaft vor einem Feind mit Atomwaffen schützen? Da sich die praktische Verwirklichung in der Gegenwart als schwierig erwies, suchten die Anarchokapitalisten gerne Zuflucht in der Vergangenheit. Im Jahr 1970 warnte ein Autor eines Leserbriefs im New Guard, eine Privatisierung der Landesverteidigung werde nicht zu wirtschaftlicher Freiheit, sondern zu einem neuen Feudalismus führen. Der Briefschreiber kam der Wahrheit näher, als ihm bewusst gewesen sein dürfte. Tatsächlich war David Friedmans Arbeit schwer von der Rolle eines im frühen 12. Jahrhundert beheimateten adligen Berbers namens Duke Caradoc of the Bow zu trennen, in die er in seiner Freizeit schlüpfte. Er war ein aktives Mitglied der Society for Creative Anachronism, SCA, die in den 60er Jahren in Berkeley entstanden war. Wenn sich Friedman in Caradoc verwandelte, verzichtete er auf seine Brille, aß nur mit der rechten Hand, nahm den Namen Gottes nie in den Mund, ohne dem Allmächtigen seine Ehrerbietung zu bekunden, und begleitete die Erwähnung von Nichtmuslimen manchmal mit Flüchen auf die Ungläubigen. Er gab Ratschläge dazu, wie sich ein mittelalterlicher Muslim zu verhalten hatte, und unterzeichnete in arabischer Schrift. Im Jahr 1972 organisierte er erstmals ein jährliches SCA-Treffen, das er als Panic Wars bezeichnete, ein aus Pennsylvania und Panik zusammengesetztes Schachtelwort. An der ersten Veranstaltung nahmen 150 Personen teil. Ende der 90er Jahre lockte das zweiwöchige mittelalterliche Zeltlager regelmäßig 10.000 Teilnehmer an. Der Topos des Mittelalters floss auch in Friedmans Forschung ein. In einem Artikel im angesehenen Journal of Political Economy entwickelte er eine Theorie zu Größe und Form der Nationen, wozu er die Strecken mittelalterlicher Handelsrouten in Formeln einbaute. Seinen wichtigsten Beitrag zur Literatur über das neue Mittelalter leistete er jedoch im Jahr 1978. Während sein Vater vor laufender Kamera vom Wunder Hongkongs schwärmte, pries David einen anderen Felsen im Ozean. Er glaubte, in Island Spuren einer anarchokapitalistischen Zivilisation gefunden zu haben. Vom 10. bis zum 13. Jahrhundert, schrieb er, habe die Gesellschaft der Insel im Nordatlantik eine Form gehabt, die beinahe von einem verrückten Ökonomen hätte erfunden worden sein können, der herausfinden wollte, inwieweit sich der Staat in seinen grundlegenden Funktionen durch Marktsysteme ersetzen ließe. Im mittelalterlichen Island sei das Gesetz privat vollzogen worden. Sogar Mord sei ein zivilrechtlicher Verstoß gewesen, für den der Täter eine Entschädigung an die Familie des Opfers habe leisten müssen. Attraktiv war dieses Modell in Friedmans Augen, weil die Sühne übertragbar war. Wer Opfer eines Verbrechens wurde, konnte den Vertrag über die Sühne an einen Dritten verkaufen. Er hatte ein Eigentumsrecht an seiner Opferrolle. Friedman bewunderte die Dauerhaftigkeit des isländischen Systems, das mehr als 3 Jahrhunderte Bestand gehabt hatte, und sah darin eine Inspiration für die Gegenwart. Das mittelalterliche Island, erklärte er, zeige, dass das amerikanische Rechtssystem einfach 1000 Jahre hinter der modernsten Rechtstechnologie herhinke. Andere griffen Friedmans Anregungen auf. Die wichtigste dieser Figuren war Bruce Benson, ein weiterer anarchokapitalistischer Ökonom. In seinem 1990 erschienenen Buch »The Enterprise of the Law – Justice Without the State« schlug Benson einen Rückgriff auf das Mittelalter als Modell für eine Strafrechtsreform am Ende des 20. Jahrhunderts vor. In Bensons Darstellung hatten germanische Stämme im 5. Jahrhundert das Modell des Wehrgelds, eines Sühnegelds, auf die britischen Inseln gebracht. Die ideale Form der Bestrafung war in Bensons Augen nicht die Inhaftierung, sondern eine wirtschaftliche Entschädigung. Im Mittelalter waren selbstorganisierte Gremien, die in England als Hundreds, Hundertschaften bezeichnet wurden, für die Rechtsprechung zuständig. Benson pries sie als kooperative Vereinigungen für Schutz und Gesetzesvollzug. Doch bereits im 11. Jahrhundert wurden Recht und Ordnung zunehmend von oben durchgesetzt. Der König ernannte Sheriffs und sicherte sich einen Anteil an den Bußgeldern. Es wurde illegal, Diebstahl ohne Anwendung des königlichen Rechts zu sühnen. Als der angelsächsische Lokalismus durch normannischen Zentralismus ersetzt wurde, wurden aus interpersonalen Verstößen staatlich geahndete Verbrechen. Im 12. Jahrhundert wurden Steuereintreiber und Richter mit königlichen Lizenzen zur Extraktion von Einnahmen aus der Bevölkerung ausgestattet. Der Betrieb von Gefängnissen, für den man ebenfalls eine königliche Genehmigung brauchte, wurde einträglich, denn die Häftlinge mussten für ihre Haft bezahlen. Benson hielt die Inhaftierung für eine unnötige staatliche Funktion. Der Tiefpunkt war seiner Meinung nach im 19. Jahrhundert erreicht worden, als in Großbritannien ein mit Steuern finanziertes öffentliches Gefängnissystem entstand. In seinem Parforce-Ritt durch die Rechtsgeschichte spannte Benson einen Bogen vom privaten zum autoritären Recht. Als Anarchokapitalist betrachtete er alle vom Staat auferlegten Steuern, Geldbußen oder Sanktionen als Diebstahl. Je weiter sich die Gesellschaft von der Selbstorganisation der germanischen Kriegerfürstentümer entfernt hatte, desto näher war sie der Tyrannei gekommen. Aber es gab Hoffnung. Das öffentliche Monopol auf die Durchsetzung der Gesetze existierte erst seit relativ kurzer Zeit. Noch im 19. Jahrhundert hatte es private Thief-Takers, Diebesfänger, sowie private Polizeieinheiten gegeben. Ende des 20. Jahrhunderts konnte die Privatisierung das Rechtswesen erneut in ein Geschäft verwandeln. Benson nannte Unternehmen wie Mesa, Mercantilis and Guardsmark, die ähnlich etablierten Agenturen wie Pinkerton und Wackenhut private Sicherheitsdienste anboten. Er verwies auf Behavioral Systems Southwest, das im Auftrag der früheren Einwanderungsbehörde INS illegale Einwanderer unterbrachte, die aufgegriffen worden waren. Sein wichtigstes Argument für die Privatisierung von Recht und Ordnung lautete, dieser Schritt werde die Personalkosten deutlich senken. Die Beschäftigten von Polizei, Justiz und Strafvollzug waren in starken Gewerkschaften organisiert und eine Privatisierung würde dieses Problem augenblicklich lösen. Im Cyberpunk der 90er Jahre wurden zahlreiche Versionen einer neomittelalterlichen Privatjustiz entwickelt. In William Gibsons Virtuelles Licht spüren Skip Tracer auf Bestellung gesuchte Personen auf. In Battle Angel, einer im Jahr 2036 angesiedelten Anime-Miniserie, jagen geschäftstüchtige Freiberufler für Geld Kriminelle. Früher gab es etwas, das als Polizei bezeichnet wurde. Ihr Zweck war es, Verbrechen zu verhindern, erklärt einer von ihnen. Heute setzt die Fabrik einfach ein Kopfgeld auf einen gesuchten Kriminellen aus und lässt Jäger, Krieger wie mich die Drecksarbeit machen. In den zeitgenössischen Vereinigten Staaten lug Benson andere Möglichkeiten zur Wiederbelebung verlorener Traditionen vor. Wenn man das Eigentum an den Straßen den Anwohnern überließe, könnten sie verdächtige Fremde fernhalten, die Polizeiarbeit übernehmen und dadurch ihr Gemeinschaftsgefühl festigen. Benson praktizierte selbst, was er predigte, und lebte in einer geschlossenen Wohnanlage in Tallahassee, Florida, mit Privatstraßen, einem einzigen Zufahrtstor und Nachbarschaftspatrouillen. Die Privatisierung brachte den Geist der angelsächsischen Hundreds zurück. Benson führte nicht einfach einen aussichtslosen Kampf. Er verfügte über ausreichende finanzielle Mittel und wurde von Denkfabriken gefeiert. Im Jahr 1998 flossen seine Argumente in einen Bericht ein, den die William I. Koch Commission für Verbrechensbekämpfung und Prävention im Auftrag der Regierung von Kansas vorlegte. Ihr Vorsitzender war ein weiterer Spross aus der in Wichita, Kansas ansässigen Koch-Dynastie. Die Privatisierung von Recht und Ordnung, erklärte Benson, stelle in Wahrheit keine Neuerung, sondern eine Rückkehr zu historischen Praktiken dar. Für jene, die sich darüber wundern, dass libertäre Geldgeber wie die Charles Koch Foundation die Abschaffung der Gefängnisse befürworten, dürfte Bensons Argumentation erhellend sein. Marktradikale wie er sehen im Gefängnis eine Perversion der Bestrafung und glauben, eine private Entschädigung diene der Sühne eher als staatliche Bemühungen um eine Rehabilitierung der Täter. Freiberufliche Diebesfänger, Rechtspflege durch private Suchtrupps und veräußerbare Entschädigungsansprüche sind Bestandteile einer Reform, die sich an der fernen Vergangenheit orientiert.